wieder in Engshausen zu sein, ohne Tuba heute, aber morgen vielleicht wieder. Wann habt ihr euch das letzte Mal so richtig gefreut? Wann hat es euch das letzte Mal so richtig gepackt, sodass ihr aufspringen musstet, dass ihr nicht mehr stillsitzen konntet vor Freude, dass ihr vielleicht sogar vor Freude getanzt habt? Gab's das, dass ihr euch vor Freude richtig die Augen gerieben habt? Viele von euch, die mich kennen, die wissen, der Heiko redet wahrscheinlich vom Fußball. Beim Sport ist das manchmal so, dass es mich packt, dass ich nicht stillsitzen kann, dass ich die Faust balle, dass ich es rausschreie, die Arme hochreiße, laut davon rede, dass wir was geschafft haben und meine Frau daneben sitzt und nur müde lächelt und mit den Augen rollt und denkt, was ist denn wieder in den gefahren? Ich bin Eintracht-Fan. Und als Eintracht-Fan waren die letzten Jahre für mich sehr, sehr gut. Letztes Jahr Europapokalsieg, aber noch viel mehr in Erinnerung ist mir 2018 DFB-Pokalsieg gegen die Bayern. Katrin, tut mir leid, aber ich werde da jetzt im Detail drauf eingehen. Das war nach Jahrzehnten des Leidens der zweiten Liga, ohne Titel, ein Finale. Und jeder hat damit gerechnet, das klappt nicht. Die Eintracht geht in Führung, die Bayern gleichen aus. Das Spiel neigt sich dem Ende und in der 82. Minute kommt ein langer Ball und Ante Rebic macht das 2:1. Und der Heiko im Wohnzimmer, den Diver auf die Knie, die Fäuste zum Jubeln hochgehoben. Ich habe Töne von mir gegeben, die unbeschreiblich sind. Es ist ein Wunder, dass meine Tochter nicht wach wurde. Meine Frau war im Arbeitszimmer, die hat es gehört. Mein Nachbar behauptet, er hätte es lautstark gehört. Aber so ist es. Und als dann das 3:1 fiel nach einer Ecke, der lange Lauf, hat es ein Reporter auf die Formel gebracht, wie ich mich gefühlt habe. Er hat davon gesprochen, von Ekstase auf Hessisch. 3:1, die Eintracht holt nach 30 Jahren wieder den Pokal. Was für ein Gefühl, was für ein Jubel. Riesiger Jubel, riesige Freude ist im Grunde genommen ein ganz zentrales Thema der Bibel. Evangelium heißt ja nichts anderes als frohe Botschaft. Oder vielleicht könnte man sagen, Nachricht zum Jubeln. Nachricht zum Jubeln. Zu Beginn des Jahres gab es die Allianz Gebetswoche. Ich weiß, da habt ihr auch mitgemacht. Da war das Thema Joy, die Freude. Und im Vorbereitungsheft hat es jemand auf die Formel gebracht. Es ist schon ein Wunder, dass ein Buch, wo es so viel um Freude geht, in einen schwarzen Einband eingewickelt wird bei uns. Irgendwie passt das ja nicht. Die Freude. Wo steckt die Freude bei uns? Wo ist die Freude bei mir? Mir fehlt die manchmal. Und ich bin nicht der Einzige, dem das so geht, dass ihm die fehlt. Friedrich Nietzsche hat schon um das Jahr 1900 gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Die müssten bessere Lieder singen. Sam, nichts gegen dich, das war heute eine gute Auswahl. Aber die müssten bessere Lieder singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Also ich glaube, es lag am Gesang von uns. Also Kleidung war gut, die komme ich, tut mir leid. Also war nicht aufs Klavier bezogen. Aber es ist doch so, die Freude fehlt uns manchmal, oder? Die spürt man uns nicht ab. Die bleibt irgendwo stecken. Im Sport lassen wir es raus, aber in der Gemeinde. Wir hatten Anfang Februar ein Mitarbeiterwochenende der Kinder- und Jugendmitarbeiter meiner Gemeinde in Edingen und Greifenstein. Und wir saßen zusammen mit den jungen Leuten und die haben auch die Frage gestellt, wo steckt denn die Freude? Wo steckt denn die Dynamik? Wo steckt denn die Sprengkraft? Wenn wir im Sommer auf Freizeit fahren, da spüren wir das. Aber so im Alltag, wo steckt sie denn? Wo ist die Sprengkraft? Ich habe früher auch immer gesagt, in Rodenrot ist mal Gott irgendwie ein Stückchen näher. Und dann muss man wieder ins Tal zurück und dann ist das irgendwo so weit weg. Wo steckt die grenzenlose Freude? In dem Text, über den wir heute nachdenken wollen, steckt die Freude ganz am Ende. In den Versen 12 und 13, und mit denen will ich anfangen. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch herfrohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln, und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Hier steckt so eine unbändige Freude. Die Freude ist riesengroß, sodass sie gar nicht in Worte gefasst werden kann. Berge und Hügel sollen in Jubel ausbrechen. Wir können uns kaum vorstellen, wie Bäume in die Hände klatschen sollen. Aber man merkt, hier ist eine Freude angesprochen, die unsere Vorstellungskraft sprengt. Das Bild der Natur, die plötzlich sprießt, das verstehen wir. Riesige Freude, aber wie kommen wir dahin? Unser heutiger Predigttext gibt uns da ein paar Hinweise darauf. Und ich möchte anhand von ein paar Hinweisschildern und Verkehrsschildern mit euch mich auf die Jagd nach dieser Freude begeben. Also schauen wir, wie kommen wir zu dieser Freude? Fangen wir an. Hinweisschild Nummer 1. Die ersten zwei Verse. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nah ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Toll, oder? So eine Einleitung, wo es um die Zauberformel geht, wie man zur Freude kommt. Und das Erste ist nicht irgendeine Wow-Erkenntnis, wo man sagt, genau das ist es, sondern ist so ein Bitte-Wenden-Schild. Die Umkehr. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Der Gottlose lasse ab von seinem Weg. Die Umkehr, sowas Alltägliches, sowas, was man gar nicht gerne hört. Für das Volk Israel, das den Text hier aus Jesaja gesagt bekommt, war es nicht die Botschaft, die sie sich gewünscht haben. Jesaja tritt zu einer Zeit im Königreich Juda auf, als alles bergab ging. Große Teile des Volks haben Gott vergessen, leben mit Ungerechtigkeit. Und das Volk bekommt Druck von außen, erst durch die Assyrer, dann durch Babylon. Aber statt sich wieder neu Gott zuzuwenden, hofft und vertraut man an alles Mögliche. Andere Götter, andere Hilfe, andere Rettung. Aber man wendet sich nicht Gott zu. Und da hinein kommt der Jesaja mit seiner Botschaft. Die erste Botschaft ist Gericht, ihr seid auf dem Holzweg unterwegs. Verbunden mit dem zweiten, kehrt doch um. Und das dritte, geniale Verheißungen und Zusagen. Viele Advents- und Weihnachtsverse kommen aus dem Propheten Jesaja. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wunderbare Botschaften, aber eben immer auch dieses Bitte-Wenden-Schild. Diese Aufforderung zur Umkehr. Der Jürgen hat es in der Schriftlesung gelesen, da geht es ja auch im Grunde genommen um Umkehr. Ihr habt Durst? Dann kommt doch her, hier gibt's Wasser. Wer kein Geld hat, kann kommen, nehmt euch Brot, esst. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nichts satt macht? Wir hören es nicht immer gern, aber ohne Richtungswechsel geht's manchmal nicht. Wer kein Wasser hat und kein Brot, das taugt, der muss eben umkehren und muss sich welches holen, was taugt. Im normalen Leben ist das offensichtlich. Wer mit dem Auto unterwegs ist und ist in die falsche Richtung unterwegs, der muss irgendwann wenden, damit er ans Ziel kommt. Wir kennen, glaube ich, alle Geschichten, wo uns das passiert ist, dass wir auf dem falschen Weg unterwegs waren und mussten Kehrtwende machen. Mir ist das mal auf ganz peinliche Art und Weise passiert. Ich bin von Beruf Lehrer, wir saßen mit 4 Lehrern in einem Auto, wir waren in Köln, hatten uns eine Schule angesehen und waren voller Diskussionen. Ich hoffe, es ging um pädagogische Dinge, die mit der Schule zu tun hatten. Aber wir waren mittendrin in der Diskussion. Ich bin zum Glück nicht gefahren. Und wir diskutieren und diskutieren und diskutieren und fahren die A4 lang, kommen Richtung Olpe und fahren in die falsche Richtung auf die A45 auf. Peinlich genug. Noch peinlicher ist, wir haben uns dann gefragt, ob das Navi kaputt ist, weil es ständig gesagt hat, umkehren und die Ankunftszeit hochgerechnet hat. Bis wir 4 Pädagogen gemerkt haben, wir sind auf dem Holzweg unterwegs, wir müssen umkehren. Beim Autofahren völlig normal, aber im realen Leben finden wir es daneben, von einem Richtungswechsel zu reden. Aber unser heutiger Text spricht davon, dass es manchmal an der Zeit ist, unseren Weg zu ändern, zu Gott zurückzukommen, ihn zu suchen, uns Essen geben zu lassen, was wirklich taugt. Und deswegen der erste Wegweiser zur Freude ist das Umkehrschild. Die Umkehr zurück zu Gott. In Lukas 15 wird die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Der will raus in die Welt, der lässt sich sein Erbe auszahlen und dann verprasst er sein ganzes Geld und irgendwann sitzt er da und hat nichts mehr, hat Hunger und fängt an, als Schweinehirt sich sein Geld zu verdienen. Und als er da im Dreck sitzt und selbst den Säuen das Futter neidet, da fällt ihm ein, Mensch, zu Hause bei meinem Vater, da hat es selbst der niedrigste Knecht viel besser als ich jetzt. Deswegen will ich umkehren. Ich will wieder Arbeiter werden bei meinem Vater. Niedriger Knecht auf Mindestlohnbasis, aber da habe ich es doch viel besser als jetzt. Ich will umkehren. Umkehr ist hier nichts Negatives, Umkehr ist hier was Cooles. Uns kommt es doch manchmal vor, als wäre es schwer, Gott zu finden. Das behaupten wir zumindest, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Manchmal ist es viel eher umgekehrt der Fall, dass Gott sagt, ich bin doch hier, jetzt ist er zu finden, jetzt ist er nahe, sagt unser Text. Wir wissen doch oft ganz genau, wo wir sind und wo wir Gott finden und was wir tun müssen, um Gott zu begegnen. Und dann ist doch eher das Umgekehrte, das Gegenteil der Fall, dass wir uns vor Gott verstecken, was ja auch eine lange Tradition hat, dass wir sagen, so wie wir sind, können wir Gott ja nicht begegnen. Adam und Eva haben schon angefangen, Verstecken zu spielen, nach dem Sündenfall direkt. Und nicht der Mensch sucht Gott, sondern Gott sucht den Menschen und läuft rum und ruft, Adam, wo bist du? Die Bibel lädt uns ein, Gott zu suchen. Jetzt ist er zu finden, jetzt können wir zu ihm, jetzt ist er ansprechbar. Und Umkehr ist nichts Negatives, sondern Umkehr ist der erste Schritt hin zur echten Freude. Gott ist zu finden. In Eding, in der Kirche, da steht an der Wand, Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Gott ist leicht zu finden. Und in Jeremia 29 heißt es, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Der erste Hinweis, Wegweiser auf dem Weg zur Freude, Umkehr, sucht Gott. Wegweiser Nummer 2. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das sind zwei Verse, die in ganz vielen Bibeln fett gedruckt sind. Aber es sind zwei Verse, wenn ich ehrlich bin, über die habe ich mich schon öfter mal geärgert. Irgendwie habe ich immer wieder den Eindruck, als wären das Verse, die die Antwort Gottes sind auf all das, was ich mir wünsche, was ich an Zielen habe, was ich an Hoffnung habe. So als wäre das eine pauschale Absage, wo Gott sagt, nee, nee, Heiko, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Meine Wege sind nicht deine Wege. So eine Art Pustekuchen, kannst du vergessen. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht gemeint. Hier wird erstmal davon geredet, dass Gott viel, viel größer ist als ich. Soweit der Himmel höher ist als die Erde. Gott sagt hier, Heiko, ich denke viel höher als du. Ich denke viel weiter. Ich habe eine ganz andere Perspektive. Ich habe eine ganz andere Möglichkeit. Ich habe ganz andere Ressourcen, als du sie hast. Es fällt mir manchmal schwer, das einzusehen. Aber ich verstehe nicht alles. Ich sehe nicht alles. Ich kapiere nicht alles. Ich durchsteige nicht alles. Und ganz oft brauchst du da nicht mal Gott, um mich darauf aufmerksam zu machen. Meistens reicht meine Frau. Aber es ist doch so, wir verstehen nicht alles, wir kapieren es nicht. Jörg Dechert vom ERF, der erklärt diesen Vers mal mit dem Rechnen von ganz schweren Matheaufgaben aus Schule oder Studium. Da sitzt man und rechnet und wurstelt herum und versucht und rechnet und es klappt nicht, man kommt nicht zu einer Lösung, man versucht es nochmal. Aber es übersteigt einfach das, was man verstehen kann. Und plötzlich kommt einer, der Ahnung hat und der erklärt einem, wie es geht. Und siehe da, es funktioniert. Meine Gedanken sind höher. Die Verse sind kein Pustekuchen oder Edge-Badge von Gott, sondern eine Einladung zum Vertrauen. Und ich finde, das Verkehrsschild drückt das wunderbar aus. Da ist ein Kind, das wird an die Hand genommen von einer Mutter. Gott will mir nichts Böses. Die Bibel spricht davon, dass Gott es gut mit uns meint. In Jeremia 29 heißt es, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Eine Einladung, dass wir unsere Hand in Gottes Hand legen. Gott meint es gut. Und es ist ein riesiger Unterschied davon, was Gott an Plänen hat und wie er es meint und wie ich es oft meine und sehe. Einfaches Gedankenspiel dazu. Wenn ich ehrlich die Bibel geschrieben hätte, wären manche Geschichten ganz anders ausgegangen, als sie in der Bibel stehen. Also wenn ich ehrlich wäre und hätte die Bibel so geschrieben, wie ich mir das vorstelle, nach meinem Verstand, da sitzen die Zöllner Zachäus oder Matthäus, so Halsabschneider, Halunken, die mit den Römern kollaborieren, die sitzen da. Ich hätte ihnen doch nicht gesagt, wie Jesus, komm runter, ich will ein Fest mit dir feiern. Ich hätte gesagt, was bist du denn für ein Verbrecher? Mit so einem Zöllner spielt man doch nicht. Da macht man doch kein Fest. Änder dich erstmal. Das ist so mein Denken. Was ist Gottes Denken? Der stellt sich hin und sagt, ich will heute mit dir ein Fest feiern. Wenn ich ehrlich bin, dann denke ich mich doch viel eher bei den Pharisäern, die draußen stehen und sagen, sag mal Jesus, hast du einen Fehler gemacht? Wir sind doch die Guten und der ist der Oberhalunke. Und was sagt Jesus? Die Gesunden bedürften des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Sünder. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Meine Gedanken und Gottes Gedanken. Oder wir hatten schon das Beispiel vom verlorenen Sohn. Mein Denken deckt sich mit dem Denken des verlorenen Sohns. Als der bei den Schweinen saß, hat er gedacht, ich kann vielleicht zurückgehen zum Vater und kann zum Vater sagen, kannst du mich nicht zum Tagelöhner machen? Das ist unser Denken. Oder unser Denken wäre gewesen, dass der verlorene Sohn ankommt, der Vater wenigstens sagt, wo ist denn mein Geld? Hast du alles ausgegeben? Nichts mehr da? Ich habe das ja gleich gesagt. Hättest du mal auf mich gehört? Wasch dich mal. Das ist unser Denken. Und Gottes Denken? Der sieht den Sohn von Ferne kommen und stürzt aus dem Haus und wirft sich diesem Häufchen Elend entgegen, schmeißt sich dem um den Hals, schmatzt ihn ab, gibt ihm einen Ring, setzt ihn wieder ein, kleidet ihn ein und schmeißt eine Riesenparty. Mein Denken, Gottes Denken. Oder das Kommen Jesu, Weihnachten, Karfreitag, Ostern. Wir denken, der Mensch kriegt das, was er verdient. Also zumindest mein böser Nachbar oder der Arbeitskollege, der mich ärgert. Was macht Gott? Gott ist getrieben von der Liebe zu seinen Menschen, wird selbst Kind, gibt sich selbst hin, trägt selbst die Strafe. Unvorstellbare Gnade. In Vers 7 unseres Textes wird das auch nochmal deutlich. So wird er sich seiner erbarmen, denn bei ihm ist viel Vergebung. Gottes Pläne sind höher, sind weiter, sind genialer als mein Plan. Mein Plan ist so kurz, so menschlich. Und Gottes Denken und Planen so viel höher, gnädig. Ein Ausleger hat zu dem Text mal gesagt, nicht mal im Traum wären wir Menschen auf solchen Plan gekommen, wie sie Gott hat. Nicht mal im Traum. Und deswegen sind diese Verse eine Einladung. Die Einladung unseres Gottes, der es gut mit uns meint, dessen Pläne weiter sind, genialer. Die Einladung, Heiko, komm doch, akzeptier, dass ich größer bin und höher und lass dich von mir an der Hand nehmen. Ich meine es doch gut mit dir. Es kann trotzdem sein, dass Gott Wege mit uns geht, die wir nicht wollen, die wir blöd finden, vor denen uns graut. Das kann passieren, aber wir dürfen wissen, Gott geht mit und Gott meint es gut mit uns. Und wir können uns trotzdem an ihm festhalten. Und wir dürfen es auch bei ihm rausschreien, wir dürfen es ihm auch klagen. Die Psalmen sind voll von Klagen. Max Lucado schreibt mal, It's better to shake your fist at God than to turn your back at him. Es ist besser, vor Gott zu stehen und mit der Faust vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, das verstehe ich nicht. Das stinkt mir. Als Gott den Rücken zuzuwenden und von ihm wegzulaufen. Denn wenn wir mit der geballten Faust vor Gott stehen, dann wird Gott irgendwann in seiner Größe und weil seine Wege höher sind, unsere Faust öffnen und seine Hand in unsere legen und uns an der Hand nehmen. Und deswegen, auch wenn wir Klage haben oder Wut, sind wir bei ihm gut aufgehoben. Der dritte Freudenwegweiser. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Gleich wie Regen und Schnee vom Himmel fällt. Ohne Wasser bleibt alles trocken und dürr. Wir haben die letzten Jahre so trockenes Sommer gehabt. Da konnte man es an Rasen doch schon absehen, oder? Erst ist alles grün und fett und leuchtend und dann irgendwann ein braunes Etwas. Und wenn es dann mal wieder regnet, dann wird es auf einmal wieder grün und leuchtet. Schlagartig sieht die Welt nach einem Regenguss dann ganz anders aus. Jesaja gibt dieses Versprechen dem Volk, das die Wüste kennt. Das in der Wüste lebt, Trockenheit ohne Ende. Aber wenn es dann mal regnet in der Wüste, dann blühen die Wüstenblumen. Was für eine Pracht. So genial soll Gottes Wort wirken. Hier musste ich jetzt ein Verkehrsschild basteln. So genial soll Gottes Wort wirken. Die Bibel ist voller Verse und Geschichten, die von der Genialität und Sprengkraft des Wortes Gottes reden. Im Psalm 119, da lobt ein Psalmist 176 Verse lang, wie genial Gottes Wort ist und Gottes Gesetz. und singt ein endlos langes Lied darüber, wie genial Gottes Wort ist. Mein Lieblingsvers ist Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Bei mir hat sich das irgendwie festgesetzt, wie einer, der fette Beute macht. Ich sehe dann immer so einen Piraten vor mir, der so einen Schatz hebt. Das war früher der Klassiker in der Jungschau. Man macht die große Schatzsuche und irgendwann hebt man die Kiste und dann packt man die Kiste aus. Und was findet man in der Kiste? Die Bibel. Und alle Kinder sitzen da und denken, nee, was soll denn das? Das war echt blöd. So ein angestaubtes altes Buch, das soll der Schatz sein, den alle finden und alle heben. Aber große Beute, fette Beute, das ist das, wie die Bibel sich selbst sieht. Da sagt Gott, Gottes Wort von sich, dass es ein Hammer ist, ein Schwert ist, ein Licht, voller Power, voller Dynamik. Aber wenn ich auf die Bibel lese, dann denke ich so, dritte Mose ist schon hart manchmal. Und ich wünsche mir das aber, dass ich das wieder neu entdecke, wie viel Freude und Power in Gottes Wort steckt. Dass ich das ganz neu entdecke, was da drin steckt. Und dass ich das nehmen kann für mein Leben. Ein paar Beispiele dazu. Der Petrus, der hat die ganze Nacht draußen auf dem See gefischt und geangelt und hat nichts gefangen. Und dann säubert er seine Netze und Jesus hält eine Predigt und sagt dann irgendwann zum Petrus, Petrus, fahr raus, werf die Netze aus. Der Petrus sagt, eigentlich chancenlos. Wir haben die ganze Nacht versucht zu fangen, aber auf dein Wort hin will ich es wagen und will die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das wollen wir doch, Gott beim Wort so nehmen und dann große Beute machen. Oder der Abraham. Dem Abraham fällt es zunehmend schwer, an Gottes Versprechen, an Gottes Verheißung zu glauben. Eigentlich spricht doch alles dagegen, dass er und Sarah noch ein Kind bekommen können. Aber Gott macht trotzdem immer und immer wieder diese Verheißung. Und es gibt Situationen im Leben des Abraham, da kann er das nicht glauben. In 1. Mose 17, Vers 17 heißt es dann, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Neudeutsch heißt das Roffel. Kennt ihr das? Junge Leute, R-O-F-L. Rolling on the floor laughing ist die Abkürzung. Also sich vor Lachen auf den Boden wälzen, das macht der Abraham. Weil ihm das völlig fern erscheint, dass Gott das irgendwie noch möglich machen kann. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Aber auch in seinem Zweifel bleibt er bei Gott und bleibt mit Gott im Gespräch und macht die Erfahrung, auf diesen Gott ist Verlass. Gott steht zu seinem Wort. Und dadurch, dass er Gott beim Wort nehmen kann, auch wenn er da immer mal gezweifelt hat und bei Gott bleibt und an Gottes Hand bleibt, wird er der Vater des Glaubens. Römer 4. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. Trotz der Zweifel an Gott bleiben. Und das Vertrauen wird dann belohnt im Leben des Abraham und sorgt für Lachen und Jubeln, als der Isaak geboren wird. Sarah bringt es dann auf den Punkt, wenn sie sagt, Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Auf Gottes Wort ist Verlass. Wie Regen oder Schnee in der Wüste hat es eine unglaubliche Wirkung. Ich kann Gott beim Wort nehmen und die Entdeckung machen, das lohnt sich, dann mache ich eine große Beute. Und da stellt sich die Frage für mich, wo ist gerade meine Herausforderung? Wo fordert mich Gottes Wort? Wo sagt Gott, nimm mich doch am Wort? Vertrau mir doch. Wo will Gott, dass ich Zeit und Energie investiere? Wo will Gott, dass ich die Ohren aufsperre, wie es der Jürgen in der Anmoderation gesagt hat, und höre, auf dass ich fette Beute mache? Früher, als ich jung war, im letzten Jahrtausend, damals, da haben wir in der Jungschar immer ein Lied gesungen dazu, dass auf Gottes Wort immer Verlass ist und dass es uns helfen kann, egal in welcher Situation wir sind. Und auf speziellen Wunsch von mir werden wir das am Ende der Predigt singen. Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen, er hat sich gebunden an sein Wort. Und daran wollen wir uns erinnern, dass wir uns Gott und Gott beim Wort nehmen können. Und ganz zum Schluss am Gottesdienst, da wird die Technik so einen Korb rausstellen, da könnt ihr euch das alle nochmal mitnehmen, dass auf Gottes Wort Verlass ist und dass wir darauf bauen können. Dass das einer der Wegweiser ist auf dem Weg zur Freude. Gesundheit. Wir haben also drei Wegweiser zur Freude. Die Umkehr, die Größe Gottes und dass wir Gott beim Wort nehmen. Und am Ende steht diese unglaubliche Freude, mit der wir eingestiegen sind. Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dorn wachsen und Myrten statt Nesseln. Und im Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Jetzt könnte man fragen, ist hiermit nur der Auszug aus Ägypten, der Auszug aus Babylon gemeint, der damals für das Volk galt? Die Heimkehr aus der Gefangenschaft? Ja, ich glaube, das ist in dem Text auch gemeint. Oder ist hier mit Gottes wunderbarer Weg in die Ewigkeit angesprochen? Bestimmt, denn dann kommt die Natur, dann kommt alles zur Ruhe und alles jubelt und alles klatscht. Aber durch Jesus beginnt das doch heute schon. Durch Jesus gelten doch all die drei Dinge, die ich angesprochen habe, als Wegweiser zur Freude. Heute schon lädt mich Gott als liebender Vater ein zu einer Kehrtwende. Heute wartet er schon darauf, dass ich komme. Heute lädt er mich ein dazu, dass ich seine Hand ergreife, dass ich meine Hand in seine lege, dass ich anerkenne, dass er größer ist. Heute gilt schon Gottes Wort und es gilt, dass Gott keine Lügen kennt und dass ich ihn beim Wort nehmen kann. Heute fordert mich Gott dazu heraus, mich auf diesen Weg zur Freude zu begeben. Ich möchte schließen mit einem weiteren Charakterzug Gottes. In Jeremia 33 heißt es, und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich Jerusalem geben will. Sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich Jerusalem geben will. Das ist ein toller Charakterzug, dass die Leute glauben, Gott ist so genial und barmherzig und gnädig, der übertreibt doch. Das wird zu Verwunderung und Entsetzen führen. Jetzt übertreibt er aber. Spannenderweise ist das die Reaktion des älteren Bruders des verlorenen Sohns. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und der Vater feiert die Heimkehr und der Ältere kommt nach Hause und setzt sich erstmal schmollend in die Ecke. Der Vater kommt raus und will ihn zum Mitfeiern überreden. Dann heißt es von dem älteren Sohn, dass er sagt, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Aber der da, dein Sohn, der hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause und du schlachtest gleich das Mastkalb für ihn. Das sind Reaktionen, die ich von mir kenne. All die Jahre habe ich mich abgemüht. Nie habe ich. Was habe ich denn davon gehabt? Aber der da. Was sagt Gott diesem Sohn? Mein Sohn, sagt der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. All die Verheißungen Gottes, all die Hinweisschilder, die gelten doch für uns. Kehr doch um, komm zu mir, vertrau doch, pack doch die Freude aus. Und vor allem freu dich jetzt mit, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben und er war verloren und er ist wiedergefunden. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, hab Dank dafür, dass du da bist und dass wir mit dir reden können. Hab Dank dafür, dass du uns den Weg zu dir leiten willst und zur Freude leiten willst. Gib uns den Mut, umzukehren. Gib uns den Mut, deine Größe zu akzeptieren und unsere Hand in deine zu legen. Gib uns den Mut, deine Größe zu erkennen und dich anzubeten darüber. Und gib uns den Mut, dich beim Wort zu nehmen und die Entdeckung zu machen, dass das wirklich zu einer großen Beute führt. Hab Dank für deine Geduld und für deine Gnade, Herr. Hab Dank dafür, dass du mitten unter uns bist und dass du uns echte, wahre Freude schenken willst. Herr, wir wollen dich um deinen Segen bitten und wollen dich bitten, dass du uns begleitest. Amen. Wir singen jetzt Gott kennt keine Lügen.